Und, ah, okay. Habt ihr mich bis jetzt verstanden, oder? Gut, okay. Wir beziehen auch vieles vom Leben der anderen auf uns selbst. Wir sammeln uns Inspiration von anderen Menschen und nehmen uns Vorbilder. Wir beurteilen auch die anderen und beurteilen, was sie Gutes tun und was sie Schlechtes tun und was sie wieder ganz falsch getan haben und so weiter. Wir lästern vielleicht auch über andere. Es gibt ein riesenbreites Spektrum an Dingen, die wir mit anderen, über andere Menschen reden oder hören oder von ihnen auch aufnehmen können. Deswegen, die Medien haben das schon längst entdeckt. Alles, was wir in den Medien sehen, ist eigentlich über andere, ja, über andere Menschen. Was in der Welt so passiert, in den Nachrichten, Klatsch, Biografien, in den Filmen geht es ums Leben der anderen und das interessiert uns und so weiter. Und das ist eine Sache und ich unterstelle das mal uns allen, dass wir sehr interessiert sind am Leben anderer Menschen, generell, egal in welche Richtung es geht. Und die Frage, die ich uns heute stellen will, ist, was ist eigentlich ein lebendiges Christenleben? Was ist ein lebendiger Glaube? Und die Betonung liegt hier, was ist ein lebendiger Glaube? Nicht, was ist Glaube an sich, sondern was sind Kennzeichen eines lebendigen Glaubens? Und ich möchte diese Frage heute auch beantworten, indem wir in ein Leben von einem anderen hineinschauen, wo auch eine gewisse Bewertung stattfindet. Und wo wir auch vielleicht aus diesem Leben etwas mit uns mitnehmen können, inspiriert werden können, um zu sehen, was kennzeichnet eigentlich ein lebendiger Glaube. Weil ich denke, den Mann, den wir uns heute anschauen werden, der hatte einen lebendigen Glauben, einen richtig lebendigen Glauben. Es sprudelte aus ihm, er war voller Glauben. Und das ist Paulus, den wir uns heute anschauen wollen. Und einfach ein Selbstzeugnis von Paulus. Was hat Paulus eigentlich gedacht? Was war seine Leidenschaft? Und zwar wollen wir uns einen Text anschauen aus Römer 1, Verse 8 bis 15. Römer 1, Verse 8 bis 15. Und ich möchte die Predigt heute so aufbauen, ich möchte ein gewisses Interview mit Paulus machen. Ich möchte Paulus einfach Fragen, die ich selbst an ihm habe, stellen und anhand des Textes auch beantworten, was Paulus dazu sagen würde, um uns das ein bisschen bildlicher vorstellen zu können. Römer 1, Verse 8 bis 15. Kennzeichen eines lebendigen Glaubens. Ihr könnt es gerne auch hier an der Tafel mitlesen. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Jetzt am Anfang möchte ich mit uns den Text kurz lesen und immer wieder kurz anhalten während dem Text und ein paar Erklärungen abgeben, damit wir uns den Text erstmal vor Augen malen können, ein bisschen erfassen können, was sagt Paulus hier, weil es doch ein längerer Text ist, um uns dann nochmal reinzubegeben in das, was Paulus hier eigentlich aussagen möchte und wo wir uns ein Vorbild nehmen können an Paulus selbst, an Paulus seinem Leben, an seinem Glauben, an seinem lebendigen Glauben. Er sagt hier in Vers 8, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Wir kennen ja die gesamte Ausrichtung von Paulus. Paulus war Missionar, er hat das Evangelium in der ganzen damaligen Welt sozusagen verkündet und Paulus war Missionar aus Herzblut, weil er direkt berufen wurde von Gott. In Römer 1, Vers 1 können wir das nachlesen. Paulus, Knecht Jesu, Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ausgesondert. Paulus hat sich als einer verstanden, der ausgesondert wurde, einfach das Evangelium zu verkünden. Und natürlich freut sich Paulus darüber, wenn es die anderen auch tun. Und Paulus war noch nie bei den Römern in Rom, in der Gemeinde in Rom, an denen er diesen Brief schreibt. Und er hat dort, wo er jetzt ist, der ist gerade in Korinth, in Griechenland, hat er schon gehört, dass von den Römern aus der Glaube verkündet wird, dass es in Rom eine lebendige Gemeinde gibt und von denen auch diese Botschaft ausgeht. Und Paulus freut sich darüber und dankt dem Herrn dafür in Vers 8. Ab Vers 9 dann weiter. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Hier sehen wir Paulus seine Sehnsucht an die Römer. Paulus hat eine Sehnsucht, die Römer mal zu besuchen. Er war noch nie da und hat einfach Sehnsucht nach geistlicher Gemeinschaft mit den römischen Geschwistern. Achtet mal auf die Wortwahl. Er sagt hier, Gott ist mein Zeuge, dass ich Sehnsucht nach euch habe. Ja. Ihr wisst es nicht, dass ich Sehnsucht nach euch habe, und wenn es auch von mir kommen würde, dass ich euch sagen würde, Sehnsucht an euch habe, dann müsstet ihr, aber Gott ist mein Zeuge, ich habe Sehnsucht nach euch, mit euch zusammen zu sein. Und ich bete ständig dafür, sagt er, dass ich mal so glücklich sein darf und Gott mich mal zu euch schickt, dass ich durch den Willen Gottes zu euch komme, sagt er hier, durch den Willen Gottes. Am Ende vom Brief, wenn wir den Römer Kapitel 15 noch lesen, dann sehen wir auch, dass Paulus schon das Verlangen schon seit vielen Jahren hatte, schreibt er, nach Rom zu kommen, aber er wurde verhindert dadurch, und das sehen wir gleich, lesen wir gleich. Und so nach dem Motto, die Sehnsucht nach euch ist da, aber Gott wollte es einfach noch nicht, dass ich zu euch komme. So kann man das eigentlich auch hier direkt übersetzen, ja, dass ich mal nach dem Willen Gottes zu euch komme. Die Sehnsucht ist da, aber Gott wollte es noch nicht. Ich versuche ihn die ganze Zeit drum zu überreden. Ich bete ständig dafür, dass ich mal zu euch komme, aber Gott wollte es noch nicht, dass ich zu euch komme. Keine Chance. Vers 11 dann. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Hier sehen wir das Motiv, warum will Paulus eigentlich zu den Römern? Er will ihnen eine gewisse geistliche Gnadengabe abgeben, um ihren Glauben zu stärken, aber er will selber auch mitgetröstet werden, schreibt er hier, und wodurch? Natürlich auch durch den Glauben der anderen. Der Glaube, der gegenseitige Glaube ermutigt uns, im Glauben zu wachsen und getröstet zu werden und Ermunterung zu erfahren und Zuspruch und Trost zu bekommen. So sagt Paulus das hier. Er möchte ihnen etwas geben, etwas geistliche Gnadengabe, mal egal dahingestellt, was es sein mag, aber das Ziel davon soll, dass der Glaube der Römer gestärkt wird. Deswegen will er nach Rom gehen. Aber er möchte auch eine gewisse Kur in Rom haben. Ja, er möchte, weil er weiß, in Rom, das ist keine Gemeinde, die er selber gegründet hat, die ist anderweitig entstanden nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und deswegen denkt er, er wird dort zur Ruhe kommen können und mal geistliche Gemeinschaft zu haben mit Leuten, nicht die Verantwortung für diese ganze Gemeinde hat, weil er sie nicht gegründet hat. Ja. Ich denke, das war auch ein Hintergedanke von Paulus. Und er kannte nämlich dort auch viele Leute, das sehen wir gleich. Vers 13 dann. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den Brüdern, unter den übrigen Nationen. Nochmal eine Bekräftigung. Ich wollte schon lange zu euch kommen. Schon lange, schon seit Jahren wollte ich schon zu euch kommen. Aber ich konnte es nicht, ich bin verhindert worden. Und ein weiteres Motiv, warum will Paulus hinkommen? Weil ich euch unter euch noch etwas Frucht haben möchte. Mit anderen Worten, ich würde auch euch gerne dienen, damit durch meinen Dienst etwas entsteht, was Gott gefällt. Was Gott dienlich ist. Was Gott ehrt. So wie es auch überall dort entstanden ist, wo ich schon überall war. Und Paulus war ja schon 23 Jahre auf Missionsreise gewesen, als er diesen Brief geschrieben hat. Und er hat schon überall Gemeinden gegründet und so weiter. Und überall dort, wo Gemeinden gegründet wurden, ist Frucht entstanden. Und Paulus wollte auch, dass bei den Römern Frucht entsteht durch seinen Dienst an den Römern. Vers 14. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Schon wieder dieser Ausspruch, so viel an mir ist, bin ich willig, aber Gott wollte es noch, will es noch nicht. Ja, auch bei euch, aber das Evangelium zu verkünden. Paulus schreibt hier, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Griechen und wörtlich steht hier, unter Nicht-Griechen steht ja Barbaren, ist ein einfacher Ausdruck für die gesamte, für alle Völker im Prinzip. Paulus meint hier, die Griechen und das ganze Römische Reich, das war ein Riesenimperium, war unter der unter der griechischen Kultur. Und die Römer haben sich rausgenommen aus den allen anderen Völkern und sagen, wir sind etwas Besseres wie ihr. Wir sind die Weisen, wir sind die Griechen, wir sind die Philosophen. Und haben sich rausgenommen aus den ganzen anderen Kulturen. Und der Rest war für die römischen Leute, war der Rest die Barbaren, die einfachen Völker sozusagen. Und Paulus sagt hier, ich bin für alle gekommen. Das Evangelium ist für alle da. Nicht nur für die Römer, nicht nur für die Griechen, nicht nur für die Barbaren, sondern für alle. Und deswegen will ich auch euch, die ihr in Rom seid, ihr Römer, und in Rom waren auch viele Juden, will ich auch euch das Evangelium verkünden. Okay, ich denke, wir haben uns den Text mal ein bisschen so angeschaut, um was es da geht, was Paulus hier meint. Und wir sehen ganz deutlich, Paulus redet eigentlich nur über sich, über ein Selbstzeugnis über sich und wie er die Römer eigentlich vermisst. Wie er zu den Römern will und warum er zu den Römern will, nämlich um geistliche Gemeinschaft zu haben, um Frucht zu haben, um ihnen auch das Evangelium, was er überall schon gepredigt hat, auch zu bringen. Weil in der römischen Gemeinde, die ist ja nicht durch Paulus entstanden, und Paulus hatte so ein tiefes Verständnis des Evangeliums, dass er unbedingt nach Rom wollte, um es ihnen noch weiter zu verkünden, damit ihr Verständnis über das Evangelium noch tiefer wird und dadurch ihr Glaube auch gestärkt wird. Deswegen wollte er auch nach Rom. Und ich möchte hier aus diesem Text ein paar Merkmale rausnehmen, wo uns beschreiben, wo wir an Paulus sehen können, was ein lebendiger Glaube eigentlich ist. Was das Verlangen eines lebendigen Glaubens ist. Und die erste Frage, die ich dem Paulus gerne stellen würde, wäre, Paulus, wenn du doch so ein Verlangen nach den Christen in Rom hast, warum bist du dann nicht nach Rom gegangen? Ist doch eine gute Sache, in Rom auch das Evangelium zu verkünden. Wodurch wurdest du eigentlich verhindert? Paulus schreibt hier nicht, wodurch er verhindert wurde. Und die Antwort darauf ist sehr interessant und zeigt mein erstes Kennzeichen eines lebendigen Glaubens. Nämlich, Paulus war, wie gesagt, bereits 23 Jahre im Missionsdienst und währenddessen hätte er schon oft Rom besuchen können. Er hätte viele Möglichkeiten gehabt. Alle Wege, und daher kommt ja auch das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Ja? Und damals war das auch so. Gerade wo er diesen Brief geschrieben hat, war er in Korinth. Das ist im Prinzip ziemlich nah an der Adria, direkt gegenüber von Italien. Und zwischen Korinth und Rom war eine belebte Straße letztendlich. Und da hat er nach Rom gehen können. Und warum ist er verhindert worden? Warum ist er nicht hingegangen? Aber Paulus schreibt am Ende vom Römerbrief, dass er das Evangelium da verkündigen will, wo es noch nicht verkündet worden ist. Und dass er deshalb oft verhindert worden ist, die Römer zu besuchen. Das war Paulus seine Antwort am Ende vom Römerbrief. Ich werde es jetzt mal nicht vorlesen. Glaubt mir einfach, dass es da steht. Und wenn nicht, dann könnt ihr es gerne das 15. Kapitel nochmal durchlesen. Zwar betet Paulus ständig dafür, dass er endlich mal die Römer besuchen kann, weil er eine große Sehnsucht nach den römischen Christen hat, tut es aber nicht, weil er seinen Auftrag von Gott woanders sieht. Nämlich da, er kann das verkünden, wo es verkündet worden ist. Deswegen sagt er, okay, ich gehe jetzt nicht nach Rom, weil es noch Stellen gibt, wo das Evangelium noch nicht verkündet worden ist. In Rom gibt es schon eine Gemeinde. Aber dann würde ich zum Paulus sagen, aber Paulus, wenn du jetzt das Evangelium da verkündigen willst, wo es noch nicht verkündet worden ist, warum willst du jetzt zu den Römern gehen? Weil am Ende vom Römerbrief sagt er auch, er hat vor, die Römer zu besuchen und ist jetzt zwar in Korinth, muss jetzt nochmal nach Jerusalem, weil er dort Spenden vorbeibringen wollte, also wieder durch ganz Türkei und Richtung Israel nach Jerusalem, Spenden dort vorbeizubringen, weil er das in Korinth und Thessaloniki gesammelt hat. Und dann will er zurückkommen und dann die Römer besuchen. Und am Ende schreibt er dann noch weiter und sagt, weil ich über euch nach Spanien reisen will. Das war sein Ziel. Paulus wollte nicht unbedingt die Römer besuchen, um die Römer einfach zu besuchen, sondern er wollte über Rom, und das war der beste Weg, über Rom nach Spanien zu gelangen, nämlich zu den Barbaren zu gehen, zu den einfachen Völkern, um dort weiter das Evangelium dort zu verkünden, wo es nicht verkündet worden ist. Weil am Ende vom Brief schreibt er auch noch, dass dass er nämlich in der Gegend von Türkei und so weiter, zwischen Israel und Italien, schon überall das Evangelium verkündet worden ist. Und er findet hier keinen Raum mehr, das irgendwo noch zu verkünden. Deswegen will er nach Spanien reisen. Und jetzt sagt er, und jetzt habe ich die Möglichkeit, euch zu besuchen, weil ich möchte von euch nämlich dort ausgesandt werden. Also wir sehen eine verzwickte Situation, aber Paulus sagt Folgendes: Ich habe Lust, euch zu besuchen. Ich möchte euch unbedingt besuchen, um geistliche Gemeinschaft zu haben. Und jetzt gibt's auch die Möglichkeit, nämlich weil ich nach Spanien reisen will. Ich möchte Gottes Willen tun, aber ich möchte euch auch besuchen. Und ich sehe das als Gebetserhörung, dass ich zu euch kommen darf jetzt, weil ich über euch dann nach Spanien reise, wo das Evangelium noch nicht verkündet worden ist. Paulus hat eine große Sehnsucht, wie schon gesagt, nach den römischen Geschwistern im Glauben, so dass er schon seit vielen Jahren dahin wollte, aber es ging nicht, weil er es nicht konnte. Er konnte oft die Römer besuchen, sondern weil Gottes Willen für ihn eine höhere Priorität hatte als seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte, obwohl es auch nicht falsch gewesen wäre, die Römer zu besuchen. Es wäre ja eine gute Sache. Es heißt ja nicht, ich würde gern Urlaub machen, aber jetzt kann ich nicht, weil ich Gottes Willen tun will. Das wäre wahrscheinlich falsch gewesen. Aber es war ja eine gute Sache, in Rom auch das Evangelium zu verkünden. Aber Paulus sagt, nee, das ist nicht mein Auftrag im Moment. Ich möchte da verkünden, wo das Evangelium nicht verkündet worden ist. Und das ist das erste Kennzeichen für mich von einem lebendigen Glauben. Nämlich Gottes Willen suchen und Gottes Willen verstehen, erkennen und Gottes Willen suchen und Gottes Willen leben. Ich weiß nicht, ob wir uns in diesem Punkt mit Paulus wirklich vergleichen können, der eine ganz, ganz klare Berufung hatte nach dem Willen Gottes. Gott sagte ihm in Apostelgeschichte 9, denn der Paulus ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. Und diese Berufung hat Paulus ganz direkt bekommen. Ich weiß nicht, wie es mit uns ist in der Sache Berufung. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was will Gott, was ich tun soll? Paulus hat es ganz deutlich gehabt und er hat es gelebt bis zum Schluss. Er hat es den Namen Gottes verkündet vor Nationen, vor Könige, vor den Söhnen Israels. Überall hat er es verkündet und ist eingestanden für den Namen Gottes, weil er diese Berufung hatte. Er war ein auserwähltes Werkzeug. Ich weiß nicht, sind wir auserwählte Werkzeuge Gottes? Haben wir so eine Berufung, wie Paulus es hatte? Und das wünsche ich mir manchmal, dass Gott zu mir sagt, Toli, jetzt geh dahin und mach nur noch dies. Dann denke ich, okay, dann kann ich alles hinter mir lassen, alles wegschmeißen, jetzt brauche ich mir gar keine Gedanken mehr machen und jetzt kann ich dahin gehen, wo Gott mich haben möchte und dann kann ich mich ganz darauf konzentrieren. Aber so eine Berufung hatte ich bis jetzt noch nicht. Was mache ich jetzt? Wie kann ich Gottes Willen leben? Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Was soll ich tun? Natürlich, wir kennen Gottes Willen im Allgemeinen. Gutes tun, alle lieben, Gott lieben und so weiter. Ja, diesen allgemeinen Willen kennen wir. Aber was ist mit dem Willen, den Gott für unser Leben hat? Und für mich ist es eine persönliche Herausforderung. Und ich rede hier nicht über den Willen, so soll ich Missionar werden, soll ich Prediger werden und so weiter. Viele Weichen in unserem Leben, auch hier in unserer Gemeinde, sind schon gestellt. Wir haben unser Leben. Aber es geht auch um die Frage des Willens, Herr, was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Und so weiter. Das ist im Prinzip das, was uns ja beschäftigt im Alltag. Ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt in die... Für mich oft diese Frage, soll ich in die Gebetsstunde gehen oder soll ich lieber zu Hause bleiben, weil die Kinder Regina über den Kopf wachsen gerade? Was soll ich tun? Herr, was ist dein Wille? Könnt ihr das ganz pauschal beantworten? Ja, Gebetsstunde. Nein, kann man nicht sagen. Ja, ich bin verantwortlich für meine Familie, dass alles in Ordnung ist, dass alle sich in Liebe begegnen können. Ich kann ja nicht sagen, jetzt wird mir alles zu Hause zu viel und jetzt gehe ich zur Gebetsstunde, um alles hinter mir zu lassen, weil da diene ich ja Gott. Nee, zu Hause diene ich genauso Gott. Und genauso, die Familie ist genauso wichtig. Und wenn es da gerade sehr turbulent ist, dann bleibe ich vielleicht doch lieber zu Hause. Was ist jetzt der Wille Gottes? Was soll ich tun? Gar nicht so leichte Entscheidungen. Und das sind alltägliche Entscheidungen, die wir treffen müssen. Soll ich jetzt zu Hause bleiben, um meinem Vater zu helfen? Oder soll ich ins Training gehen? Ich denke, da ist die Antwort klarer. Ja, bleib lieber zu Hause, um zu helfen, als ins Training zu gehen. Oder soll ich soll ich zu Hause bleiben und meinem Vater helfen oder in die Jugendfreizeit gehen? Zum Beispiel. Es stellt sich auch manchmal diese Frage, wo ich denke so, ja, weiß nicht, ist beides gut. Beides gut. Und wir stehen nicht immer in den Entscheidungen zwischen gut und schlecht und gut und böse zu entscheiden, sondern zwischen gut und gut zu entscheiden. Oder was ist besser, Herr? Was ist das Bessere? Was möchtest du eigentlich, was ich jetzt tue? Es ist beides gut, was ich tue. Das sind oft gar keine so leichten Entscheidungen, die man treffen muss im Alltag. Ja? Es geht nicht um die großen Entscheidungen des Lebens. Oft nicht. Paulus hatte Sehnsucht nach tiefer geistlicher Gemeinschaft mit den römischen Geschwistern, aber er entschied sich für das Bessere, für seinen Auftrag, das Evangelium dort zu verbreiten, wo es noch nicht Fuß gefasst hatte. Paulus schreibt an die Kolosser, an die Gemeinde in Kolossee, Kolosser 1, Vers 9 und 10. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Kolosser 1, Vers 9 und 10. Wie können wir eigentlich Gottes Willen in unserem Leben sehen, erkennen? Was gehört dazu? Was brauchen wir dazu, um Gottes Willen in unseren Alltagsentscheidungen mit einzubeziehen? Paulus schreibt, Kolosser 1, Vers 9 und 10. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, da wir zum Glauben gekommen seid, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. So, hier haben wir diesen Punkt, ja. Paulus war auch noch nie bei den Kolossern, ja, und er bittet und betet, dass die Kolosser mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werden. Und was gehört dazu? Und dann sagt er, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Meine Frage an diejenigen, die jetzt schon lange im Glauben sind. Machen wir uns noch Gedanken über Gottes Willen in unserem Alltag? Stellen wir uns diese Fragen noch. Herr, was ist jetzt dein Wille? Oder ist unser Alltag schon so durchgedrungen von festen Entscheidungen, die wir nicht mehr loslassen können? Was soll ich jetzt tun, Herr? Was kann ich Gutes tun, Herr? Und ich denke, darum geht es heute auch hier in der Predigt. Machen wir uns darüber noch Gedanken. Beziehen wir den Herrn in unseren Alltagsentscheidungen mit ein. Fragen wir, Herr, was ist jetzt dran? Was möchtest du? Soll ich das jetzt tun? Ich würde das jetzt tun. Ich würde jetzt den Fernseher einschalten. Vielleicht sogar. Aber Herr, was möchtest du? Möchtest du vielleicht, dass ich was anderes tue? Das sind wichtige Gedanken, die einen lebendigen Glauben auszeichnen. Und wie treffen wir diese Entscheidungen? Das ist oft nicht so leicht herauszufinden, was der Herr möchte, in ganz konkreten Situationen. Und Paulus sagt, es hat etwas mit geistlichem Verständnis zu tun. Und es hat auch was mit Weisheit zu tun, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. So schreibt Paulus an die Kolosser. Geistliches Verständnis hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Herr, der Herr lebt in uns. Ja? Er redet zu uns, auch in Alltagssituationen. Und wenn wir darüber nachdenken und den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dann werden wir richtige Entscheidungen treffen können. Aber weil geistliches Verständnis kommt immer nur durch den Heiligen Geist. Das lesen wir im ersten Korintherbrief. Paulus schreibt an die Korinther im Prinzip dasselbe und sagt, wir können Gott allein nur erkennen durch den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist offenbart Gott offenbart Gott uns Gott, wie Gott ist, wer er ist und so weiter. Und erst wenn wir Gott wirklich kennen, können wir auch die richtigen Entscheidungen treffen in unserem Alltag. Haben wir ein Verlangen danach, Gott mehr und mehr zu kennen, zu erkennen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können, damit wir Gottes Willen leben können. Haben wir ein Verlangen danach. Und er hat gesagt, das hat nicht nur mit geistlichem Verständnis zu tun, sondern mit Weisheit auch etwas zu tun. Wir brauchen Weisheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weisheit ist nichts anderes, wie zu wissen, was zu tun ist, damit etwas Gutes daraus entsteht. Das ist Weisheit. Ganz genau zu wissen, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt sagen, damit es einen guten Ausgang bekommt, etwas Gutes daraus entsteht. Gott sagt, ich habe die Welt in Weisheit gemacht. Die ganze Welt erschaffen in Weisheit. Er hat etwas getan, er wusste, was zu tun ist, damit etwas Gutes daraus entsteht, die Welt, sozusagen. Ja. Es war Weisheit, dass Gott Jesus Christus gesandt hat. Er wusste, was zu tun ist, damit etwas Gutes daraus entsteht, damit wir gerettet werden. Wer um Weisheit bittet, dem wird sie gegeben, so sagt es Jakobus. Mir geht es heute nicht darum, dass wir den Willen Gottes in unserem Leben, in unseren Alltagsentscheidungen herausfinden für jeden Einzelnen von uns. Sondern auch, ob wir uns stellen, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Und es nicht nur für die großen Lebensentscheidungen, sondern in den kleinen Alltagsfragen, Herr, was ist Gott dein Wille? Weil das hat etwas mit Beziehung zu tun. Ja. So wie es Paulus auch gefragt hat, Herr, was ist dein Wille? Ich möchte das, und es wäre auch gut gewesen, dass er die Römer besucht hätte. Nein, Gott sagt, nein, ich habe dich dafür eingesetzt, dass du das Evangelium predigst, damit Menschen gerettet werden. Was ist es für uns? Nach dem Willen Gottes zu fragen und ihm diese höchste Priorität im Leben zu geben, ist ein Kennzeichen von einem lebendigen Glauben. Und jetzt ist die Frage, haben wir einen lebendigen Glauben? Ja, wenn wir nach Gottes Willen fragen, dann ist er lebendig. Ich möchte Paulus die zweite Frage stellen. Und ich möchte Paulus fragen, Paulus, in deinem Brief an die Römer erwähnst du, wie sehr du zu ihnen willst. Ich lese hier, wie unablässig ich euch erwähne in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich mal gelingen wird, zu euch zu kommen, denn mich verlangt sehr, nach euch zu sehen. Oder am Ende vom Brief sagst du, dass du deine Geschwister in Rom noch etwas genießen willst, das sagt Paulus nämlich am Ende vom Römerbrief, bevor du nach Spanien weiterreist. Was zieht dich so sehr nach Rom? Das ist meine Frage an Paulus. Was zieht dich so sehr nach Rom? Warum möchtest du unbedingt jetzt nach Rom? Es gibt ja auch so viele andere Städte, wo man hingehen kann. Paulus würde folgendermaßen antworten, denke ich. Er würde sagen, mich zieht es eigentlich nicht so sehr nach Rom, sondern mich zieht es in die geistliche Gemeinschaft mit reifen Geschwistern im Glauben. Dahin zieht es Paulus. Nicht einfach, um nach Rom selbst in die Stadt zu gehen, dahin zieht es mich nicht. Das ist natürlich die Welthauptstadt und alles Mögliche, aber es zieht mich nicht dahin. Ich möchte einfach meine Geschwister im Glauben sehen, die reife Geschwister im Glauben. Weißt du, und ich rede einfach in Paulus seinen Mund, ich lege das einfach in Paulus seinen Mund jetzt rein. Weißt du, in meinen Missionsreisen habe ich hauptsächlich mit Ungläubigen zu tun, die mir etwas Schlechtes wollen zum einen, oder mit Junggläubigen, denen ich als ein Mentor oder ein Lehrer bin. Das zerrt ganz schön an den Kräften. In Rom gibt es einige Leute, die fest im Glauben stehen, die ich auch persönlich kenne, wie Aquila und Priscilla, diese Leute, die ich jetzt aufzähle, die stehen am Ende vom Römerbrief nochmal. Wie Aquila und Priscilla, die viel mit mir gearbeitet haben, besonders in der Gemeindegründung in Ephesus. Oder Ephenetus, der sich als erster in der Provinz Asien unter mir bekehrt hat. Oder Andronikus und Junias, die mit mir zusammen im Gefängnis waren und schon vor mir im Glauben waren. Die möchte ich gern mal sehen, mit denen möchte ich geistliche Gemeinschaft haben. Oh, ich sehne mich nach dieser Art von Gemeinschaft, wo wir uns alle gegenseitig im Glauben stärken können, ein jeder durch den festen Glauben des anderen. Für mich ist diese geistliche Gemeinschaft mit festen Christen wie eine Kur, in der ich Trost erfahre, in der ich ermutigt werde, in der mein Glaube gestärkt wird und ich durch meine Erfahrungen mit Gott auch andere stärken kann. Das ist Paulus seine Antwort darauf. Warum möchtest du die Römer besuchen? Weil ich einfach Gemeinschaft haben will mit geistlich reifen Christen. Und das ist für mich das zweite Kennzeichen eines lebendigen Glaubens. Geistliche Gemeinschaft suchen. Und das ist auch was ganz Natürliches. Wenn wir über unseren Leben denken, dann ist es was ganz Natürliches. Ein lebendiger Christ, ein lebendiger Glaube hat immer einen Drang danach, geistliche Gemeinschaft zu haben. Mit anderen Menschen, anderen Gläubigen den Glauben auszutauschen, sich zu ermutigen im Glauben. Und wir sehen das überall auf der Welt, ganz besonders da, wo es Christen gibt, da gibt es immer geistliche Gemeinschaft. Und wir sehen es besonders da, wo Christen verfolgt werden. Ja. Wir müssen nur in diese Länder reinschauen. Da ist es nicht so, dass sie alle zerstreut sind und ihr Christsein für sich leben, damit sie sich in Sicherheit sind. Weil das würde man ja denken, ich bin in Gefahr, jetzt kapsel ich mich ab, ich kann ja mein Leben für mich leben. Ja, und dann wird mir nichts passieren. Nein, sie suchen Gemeinschaft. Sie bilden Gemeinden im Untergrund, damit sie einfach zusammen sein können. Woher kommt es? Warum ist es so? Sie haben irgendeinen Drang dazu, geistliche Gemeinschaft zu haben. Um gemeinsam Gott anzubeten, um sich einander zu trösten, so wie Paulus das hier schreibt. Um sich vor Gott, vor dem Herrn zu versammeln. Aber woher kommt diese Sehnsucht nach geistlicher Gemeinschaft von lebendigen Gläubigen? Ich musste lange über diesen Punkt nachdenken. Worin liegt das Geheimnis, dass Menschen mit lebendigem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus sich versammeln wollen? Warum wollen wir uns versammeln hier sonntags unter der Woche? Ich meine, wir sehen die Tendenzen, dass es vielleicht sogar weniger wird, ja? Dass Menschen sagen, ja, wofür diese ganze geistliche Gemeinschaft? Einmal sonntags reicht, immer diese ganzen Termine und so weiter. Aber wenn jemand einen lebendigen Glauben hat und ein lebendiges Verlangen nach dem Herrn hat, dann wird er auch ein lebendiges Verlangen haben, sich mit den Geschwistern zu treffen, um sich zu ermutigen. Aber woher kommt es? Wir können viele psychologische Antworten darauf finden. Ja. Halbes Leid, geteiltes Leib ist halbes Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Gruppendynamik, die entsteht, wir haben alle die gleichen Interessen und so weiter, so wie es in einem Verein auch ist. Ja. Die Fußballer treffen sich mit den Fußballern und die Gläubigen treffen sich halt mit den Gläubigen und so weiter. Und vielleicht haben diese Antworten auch ihren Platz irgendwo. Aber ich glaube, da gibt es noch eine bessere Antwort darauf. Die sich zu allen anderen unterscheidet. Und ich möchte diese Antwort euch sagen, und die wird sich vielleicht plump anhören, aber ich denke, das ist richtig, das ist die Wahrheit. Ganz einfach, weil wir füreinander bestimmt sind. Deswegen treffen wir uns, deswegen versammeln wir uns, deswegen haben wir ein Verlangen danach, uns zu treffen, weil wir füreinander bestimmt sind. Es wird in uns hineingelegt, wenn wir gläubig werden. Nämlich das Wissen, dass wir einander brauchen, um im Glauben gestärkt zu werden. Das will ja Paulus, das schreibt ja Paulus hier ganz direkt, um gestärkt zu werden im Glauben. Und diesen Willen legt Gott in uns rein. Gott ist ein Gott, der immer sein Volk vor sich versammeln will. Dass das ganze Volk auf ihn schaut, das sehen wir mit Israel. Gott erwählt sich sein ganzes Volk Israel und versammelt das Volk Israel für sich, um allen zu zeigen, dass er Gott ist. Um allen anderen Völkern drumherum zu zeigen, dass er Gott ist. Gott ist ein Volk des Versammelns vor ihm. Und dieser Wunsch nach geistlicher Gemeinschaft ist uns von Gott selbst hineingelegt worden durch den Heiligen Geist. Die Gemeinschaft des Geistes sei mit euch allen, sagen wir oft. Die Gemeinschaft des Geistes sei mit euch allen. Ich möchte einen kurzen Text aus Johannes 17, Vers 20 lesen, um das nochmal zu verdeutlichen. Das ist nämlich das Gebet, das hohepriesterliche Gebet von Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Und er betet dafür seine Jünger und für die Leute, die durch die Jünger zum Glauben kommen, also für uns. Jesus betet zu Gott für uns. Was bedeutet das eigentlich, wenn Jesus für uns betet? Wird es erhört oder wird es nicht erhört? Gott selbst, ja. Natürlich wird es erhört. Und was betet Jesus da? Johannes 17, ab Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, also nicht nur für die Jünger bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, wie ich gesagt habe, mit dem Volk Israel. Gott versammelt sein Volk Israel, um allen zu zeigen, dass er Gott ist. Gott versammelt die Gemeinde, um allen zu zeigen, dass er Gott ist. Und wie versammelt er die Gemeinde? Damit wir in ihm sind und er in uns und wir und so wie Jesus in Gott ist und Gott in Jesus, so wie die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, so auch die Gemeinschaft unter uns und mit Christus. Wir sind alle zusammen vereint, wir sind dazu bestimmt, geistliche Gemeinschaft zu wollen. Und ab Vers 22 dann weiter, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, das sagt zu Gott, Jesus zu Gott, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen auch gegeben. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und sie geliebt hast, wie du auch mich geliebt hast. Jesus schmeißt alle in einen Pott und sagt, wir wollen alle Gemeinschaft haben, wir wollen alle eins sein. Und wenn wir doch alle Liebe untereinander haben, wollen wir uns dann nicht versammeln vor den Herrn? Mit dem Herrn, im Herrn, ja, das hat Gott in uns hineingelegt. Und Gott hat das Gebet erhört von Jesus. In der Gemeinschaft untereinander, wenn wir in Einheit zusammen sind, wird Jesus Christus sichtbar, und zwar für alle, für die ganze Welt, damit alle zum Glauben kommen. An der Liebe untereinander werden sie euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und für mich persönlich war das gerade der ausschlaggebende Punkt, dass ich überhaupt zum Glauben gekommen bin. Ich bin in die christliche Gemeinschaft gekommen und habe die Gemeinschaft untereinander gesehen und wollte in diese Gemeinschaft hineinkommen. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, was Jesus hier sagt. Ich habe die Liebe untereinander gesehen. Deswegen bin ich zum Glauben gekommen. Ich möchte nochmal Epheser 4, Vers 3 bis 5 vorlesen. Ganz kurz, das ist für mich so eindrücklich, was Paulus da schreibt. Epheser 4, Vers 3 bis 5, da schreibt er, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit des Geistes. Durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Wir haben einen Vater zusammen, der über allen und durch alle und in allen ist. Das ist die Einheit der Gemeinde. Wir haben einen Gott, eine Taufe. Wir gehören zusammen. Wir sind füreinander bestimmt. Deswegen, einen lebendigen Glauben zeichnet es aus, dass wir die geistliche Gemeinschaft suchen. Das ist eine Konsequenz eines lebendigen Glaubens, die Gott in uns hineingelegt hat. Jetzt die Frage an uns, wie ist es bei uns im Alltag? Können wir damit Paulus, ich brauche die anderen und die anderen brauchen mich, damit unser Glaube gestärkt wird? Gott baut Gemeinde, um uns im Glauben zu stärken, durch den Glauben, der in jedem anderen von uns ist. oft, wir haben das letztens im Hauskreis mal gehabt und haben gesagt, ja, wir leben ganz oft von den Zeugnissen der anderen. Unser Glaube ernährt sich von den Zeugnissen, die wir in den Gottesdiensten hören zum Beispiel. Von den Zeugnissen unserer Geschwister ernährt sich mein Glaube. Mein Glaube wächst daran. Ich werde wieder ermutigt, ich werde wieder angespornt, weil andere Leute Gott erlebt haben. Wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat, das ermutigt uns und stärkt uns im Glauben. Zum Beispiel. Wir brauchen einander. Und die Gemeinschaft unter Gläubigen ist generell einfach nur praktisches Glaubensleben. Damit leben wir unseren Glauben aus. Würden wir keine Gemeinschaft suchen, würden wir keinen praktischen Glauben leben. Jeder, der einen lebendigen Glauben hat, will Glauben leben und er will auch Glauben erleben von den anderen. So wie Paulus das wollte. Was wiederum den Glauben wieder stärkt und lebendig macht. Ich möchte als letztes über das letzte Kennzeichen, noch ein Kennzeichen reden, das Paulus uns hier aufzeigt. Und zwar geht das Interview jetzt mal weiter und ich würde Paulus Folgendes fragen. Paulus, wenn wir so deinen Lebensweg anschauen, dann sehen wir einen hingegebenen Missionar, der so ergriffen ist vom Evangelium, dass er keine Mühe, kein Leid, keine Anstrengung scheut, um Menschen davon zu erzählen, die noch nie etwas davon gehört haben. Jetzt schreibst du aber, dass du auch den Gläubigen in Rom das Evangelium verkünden möchtest. Aber Christen kennen doch schon das Evangelium. Warum möchtest du es dann noch verkünden? Warum möchtest du es ihnen nochmal erklären? Und vielleicht würde Paulus folgendermaßen antworten. Das ist eine gute Frage, Bruder Anatoli, würde er sagen. Erstmal bin ich dazu berufen worden, allen Menschen diese frohe Botschaft zu verkünden. Das ist mein Auftrag von Gott selbst. Aber was noch viel wichtiger ist, nicht nur die Ungläubigen brauchen das Evangelium, die Botschaft, sondern im gleichermaßen auch die Gläubigen brauchen das Evangelium, diese Botschaft. Hinter dem Evangelium verbirgt sich nämlich viel mehr, als nur der Mensch bekommt das ewige Leben geschenkt, indem er glaubt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Das Evangelium ist viel mehr als das. Das Evangelium ist die ganze Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn ein Mensch erstmal durch das Evangelium gerettet wurde, dann erfüllt es sein ganzes Leben. Dann erfüllt es sein ganzes Leben. Deswegen mein nächster Punkt. Einen lebendigen Glauben kennzeichnet, dass man vom Evangelium erfüllt ist. Das ist lebendiger Glaube. Erfüllt sein vom Evangelium. Deswegen will Paulus auch den Römern das Evangelium verkünden. Und ich bin der Meinung, dass das Evangelium diese Gnadengabe ist, die Paulus den Römern geben möchte, um sie im Glauben zu stärken. Das reine, pure Evangelium. Die frohe Botschaft. Wisst ihr, wenn ein Christenleben wird zum Krampf, oder wisst ihr, wann ein Christenleben zum Krampf wird, sag ich mal so, wenn es anstrengend wird, wenn es irgendwie schwerfällig wird und so weiter. Immer dann, wenn es nicht vom Evangelium durchdrungen ist, von der befreienden Botschaft über die Sünde von Jesus. Dann ist es nur noch eine reine Anstrengung. Es wird richtig anstrengend, wenn der Glaube eine reine Religion wird. Nach dem Motto, okay, ich glaube jetzt, dass mich Jesus gerettet hat und jetzt habe ich die Erlösung in meiner Tasche drin, ich verstecke sie gut und jetzt versuche ich, mein Leben einfach irgendwie zu leben. Und Hauptsache, und ich werde auch versuchen, ein besserer Mensch zu sein, weil jetzt bin ich ja Kind Gottes und in der Gemeinde. Und so weiter. Und jetzt versuche ich das Leben so zu leben, dass es Hauptsache noch ganz in Ordnung ist. Und wir sehen, dass es schwer wird, das Leben so zu leben. Wenn es nicht vom Evangelium, von der freimachenden Botschaft, die wir uns in die Tasche reingesteckt haben und nicht mehr sehen, wenn es davon nicht erfüllt wird. Das ganze Evangelium muss eine Auswirkung auf unser Leben haben. Ich möchte es mal mit einer Stelle deutlich machen, was ich meine, weil ich denke, das ist ein bisschen, man kann damit, ist, ja, oft schwierig, was anfangen mit diesen Worten, die ich gerade gesagt habe. Und deswegen möchte ich es verdeutlichen mit einer Textstelle aus Markus 8, Vers 35. Markus 8, Vers 35. Was ist das Evangelium? Was für einen Einfluss hat das Evangelium auf unser Leben? Markus 8, Vers 35. Da sagt Jesus zu den Menschen: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Der, wo sein Leben hier auf der Welt irgendwie retten will und selber das in die Hand nehmen will, der wird es verlieren, der wird verloren gehen, sagt Jesus hier. Und jetzt kommt's: Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus hier sagt. Er sagt hier Folgendes: Wenn jemand sein Leben retten will, der muss es erstmal verlieren. Ganz einfach. Wer sein Leben retten will, der muss es erstmal ganz verlieren. Und ich möchte kurz mit denen reden, die sich im Glauben vielleicht auch schwer tun hier unter uns. Wenn du dein Leben retten möchtest, dann musst du es um Jesu willen und um des Evangeliums willen, um die Botschaft, die mit Jesus mitkommt, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, um uns zu retten und wir das durch den Glauben annehmen, das ist das Evangelium. Um dieser Botschaft willen müssen wir unser altes Leben verlieren, unser ganzes, komplettes Leben verlieren. Das ist Teil der Botschaft des Evangeliums. Das bedeutet, dass du dein bisheriges Leben ganz abgeben musst. Du musst sagen: Herr, ich komme zu dir, hier in meinen Händen ist jetzt mein ganzes Leben. Und ich sehe, wenn ich mir das Leben so betrachte, mein ganzes Leben, was ich jetzt gelebt habe, dann sehe ich nichts Gutes da drin. Wenn ich dich so anschaue dabei, dann ist da nichts Gutes dabei. Du warst nicht Teil meines Lebens, sehe ich hier. Ich habe dich missachtet. Ich habe dich ignoriert in meinem Leben. Ich habe nicht nach deinem Willen gefragt. Habe nicht das getan, was du alles für mich vorbereitet hast. Und dadurch habe ich dich verachtet, Herr. Wenn ich so mein Leben betrachte, ist da nichts Gutes drin. Ich gebe dir alles hin, Herr. Nimm mein Leben. Ich gebe dir alles hin. Alles, was da drin ist, hat keinen Wert mehr für mich. Alles, was da drin ist, hat keinen Wert mehr für mich. Ich gebe dir alles ab, Herr. Du hast dich entäußert. Du hast dich entleert. Du hast dich ganz leer gemacht. Nichts mehr, woran du dich festhältst. Nichts mehr, woran du dich klammerst. Du hast das letzte Hemd ab, was keine Taschen mehr hatte auch. Nichts mehr ist übrig. Du hast dein Leben verloren und abgegeben. Du bist gestorben. Gewissermaßen bist du gestorben. Du hast dein Leben verloren. Um des Evangeliums willen. Der Herr schaut sich das Leben an, er nimmt es in die Hand, schaut sich das Leben an, ja. Und dann sagt er: Ah, so schlimm war das gar nicht. Nee, das sagt er nicht, ja. Der schaut sich das Leben an und sagt: Ja, stimmt, gräbt vielleicht noch ein bisschen drin und guckt vielleicht: Ah, nee, doch nicht, nichts Gutes. Nee, stimmt, da ist nichts Gutes dabei. Ich sehe nichts Gutes darin. Du hast recht, sagt er dann. Es ist so, wie du es gesagt hast. Dein Leben zeigt, dass du mich verachtet hast. Das zeigt dein gesamter Lebenswandel. Ich sehe nichts Gutes darin. Ich sehe nur Selbstbestimmung. Ich sehe nur Egoismus. Ich sehe Ignoranz. Ich sehe Verachtung mir gegenüber. Und wenn er sich das Leben so anschaut, dann sagt er: Gut, dass du kommst. Gut, dass du kommst. Du hast es nötig. Die Strafe ist so groß, die du dafür verdienst, für dieses Leben. Aber gut, dass du kommst. Keine Sorge, ich lege es auf Jesus. Er hat für dich bezahlt. Ich gebe dir ein neues Leben. Ich gebe dir ein komplett neues Leben. Jesus hat dein altes Leben gesühnt. Und du darfst neues Leben haben. Du hast dein Leben gerettet, indem du zu mir gekommen bist und Buße getan hast. Und jetzt komm her, ich mache dein Leben neu. Ich mache alles neu. Und unser Leben wird gefüllt mit allen guten Dingen, die Gott zu bieten hat. Wenn wir uns das so anschauen, ja, der Heilige Geist, der uns in der Verbindung zu Gott hält, der uns zeigt, was Gottes Wille ist, haben wir vorhin gehört. Vergebung aller Schuld, keine Schuld mehr, Befreiung von der Schuld, Freude im Leben, Frieden im Leben, ein neues Leben hat begonnen. Mit einer neuen Ausrichtung, komplett neues Leben, meinem Retter nachzufolgen zu dürfen und ihm gleich zu sein, heilig zu sein. Kein Stolz mehr, den ich haben muss. Ich muss nicht mehr stolz sein. Wozu noch? Keine Selbstbehauptung hier auf der Welt. Vor wem soll ich mich noch behaupten? Ich habe neues Leben. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Keine Selbstbestimmung mehr. Gott bestimmt jetzt mein Leben. Es ist so einfach. Was für eine Last ist weg. Ewiges Leben, die Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist neues Leben. Und es erfolgt jetzt, aufgrund des neuen Lebens, erfolgt jetzt auch ein neuer Lebensstil. Nämlich entsprechend dem Evangelium, was ich empfangen habe. Der guten Botschaft, der Rettung. Entsprechend der Rettung. Erfüllt mit Gottes Gedanken. Gott in uns. Gott erfüllt uns. Wir haben neues Leben gewonnen. Voll von diesen Dingen, die Jesus vorher auch vorgelebt hat. Wir müssen nur die Evangelium durchlesen, dann sehen wir, wie Jesus gelebt hat. Und das ist voll von diesen Dingen jetzt, das Leben. Wir beginnen vom Evangelium zu leben. Von Jesus aus zu leben. Ein lebendiger Christ ist vom Evangelium erfüllt, Tag für Tag aufs Neue. Weil es sein Leben ist und weil es sein Leben bestimmt, weil wir haben es empfangen durch das neue Leben. Und Paulus sagt, ich komme mit dem Evangelium auch zu euch, um euch etwas Gnadengabe zu geben, um euch im Glauben zu stärken. Durch das Evangelium. Und Paulus schreibt den ganzen Römerbrief und im Römerbrief beschreibt er nichts anderes als nur das Evangelium. Um die Christen dort zu stärken. Letztendlich, weil er wusste nicht ganz genau, wie er nach Rom kommen wird. Er muss ja noch erstmal nach Israel, nochmal durch die ganze Türkei reisen und dann wieder zurück nach Rom und dann nach Spanien. Und deswegen schreibt er schon, er ist so erfüllt vom Evangelium, dass er diesen Römerbrief schon mal vorab schicken will, damit sie sehen, welchen Einblick er ins Evangelium hat. Und auch sie und auch die ermahnt er durch das Evangelium, um in Einheit miteinander zu leben. Und jetzt eine Frage an dich, hast du dieses neue Leben im Evangelium? Lebst du aus dem Evangelium heraus oder ist es bei dir so, ja, jetzt habe ich Performer, habe ich Buße getan, damit ich auch das noch mitnehmen kann, so Hauptsache gerettet. Boah, dann tust du mir echt leid, weil dann wird das Leben als Christ sehr schwierig. Wir müssen uns hineinbegeben ins Vertrauen auf Gott, dass er unsere Sünde getilgt hat, jeden Tag aufs Neue, dass er unser Vermittler ist zwischen Gott und Mensch. Wir müssen uns an Jesus klammern. Wir müssen uns ihm hingeben, jeden Tag aufs Neue. Weil immer, wenn wir sündigen, wer kann da noch für uns einstehen? Wir denken, wir sind irgendwie gerettet und doch schaffen wir es nicht und so weiter. Nee, das Christenleben ist eine Beziehung zwischen Gott und uns selbst. Und wir leben das im Gebet. Und wir leben es im Vertrauen auf das Evangelium, jeden Tag aufs Neue. Übrigens, die ersten beiden Punkte sind darauf zurückzuführen, auf das Leben im Evangelium. In Christus. Ich suche Gottes Willen, der erste Punkt, weil Christus in mir lebt. Nicht einfach so, weil ich irgendeine Entscheidung getroffen habe. Und Christus hat in allem den Willen Gottes gesucht. Das wissen wir, das können wir lesen. In allem. Ich suche nach der Gemeinschaft unter Gläubigen, weil Christus uns zu einer Einheit erlöst hat. Wir leben aus diesem Evangelium heraus. Durch das Evangelium hat er uns erlöst, zu dieser Einheit. Die Herrlichkeit, die ich vor dir habe, Vater, die habe ich auch ihnen gegeben durch die Erlösung, durch das Evangelium. Deswegen will ich, dass sie eins sind. Gemeinschaft. Lebendiger Glaube ist Leben in einer lebendigen Beziehung zu unserem Gott und Vater, die Jesus Christus ermöglicht und vorgelebt hat. Durch das Evangelium. Ich würde hier jetzt schließen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was mitnehmen können. Einfach, was sind eigentlich Kennzeichen von einem lebendigen Glauben? Woran können wir unseren Glauben prüfen? Treffen diese Kennzeichen auf uns zu? Stellen wir uns die Fragen noch nach dem Willen Gottes in unserem Leben? Haben wir ein Verlangen nach geistlicher Gemeinschaft, so wie Paulus das hier hatte? Leben wir aus dem Evangelium heraus? Haben wir eine feste Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus? Das sind Kennzeichen eines lebendigen Glaubens. Und ich wünsche uns das allen, dass es bei uns auch so ist. Und bei denen es nicht so ist, wünsche ich eine Erneuerung des Lebens, eine Neuausrichtung auf den Herrn. Amen.